begegne mir. Das ist unser Gebet heute. Herr, tritt in unsere Nähe. Herr, berühre uns. Herr, schenk uns die Salbung, schenk uns die Gnade und alles, was wir so miteinander brauchen. Wir wollen die Kraft und die Gnade und die Herrlichkeit unseres Gottes erleben, auch heute Abend. Mein Thema ist die Hoffnung, die uns Kraft gibt. Ohne Hoffnung kann der Mensch nicht existieren. Ohne Hoffnung. Wenn wir keine Hoffnung haben, wir werden es nicht überleben, wir werden nicht einmal heilen, gar nichts. Hoffnung ist der Schlüssel. Wir sind erlöst, auch auf Hoffnung. Wir hoffen, dass alles gut wird, dass der Herr uns hilft, dass er uns durchträgt. Der Herr erwartet uns dort am Gnadenthron. Ganz herzlich eingeladen, auch hier in unsere Gottesdienste. Die gehen weiter. Noch einige Male sind wir hier. Ich lade euch ganz herzlich ein. Morgen wird das Thema sein, lebe in Frieden. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, wie man komplett, perfekt, ganz gesund wird. Und was man tun muss, um wirklich komplett rundum gesund zu sein. Also Seele, Geist, am Seele, Geist und Leib. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, lass los den versteckten Zorn. Sei nicht grantig, sei nicht negativ eingestellt, sei nicht negativ gepolt. Das wird also das Thema sein. Dann noch ein kleiner Hinweis. Willi Smith wird nicht da sein. Diese Gottesdienste fallen aus, aber unsere Gottesdienste gehen weiter. Freitag, Samstag, Sonntag. Ganz herzlich eingeladen dann am Freitag. Es wird über Heilung gehen. Wie bekommt man seine Heilung? Wie bleibt man gesund? Wie lebt man gesund? Und all diese Dinge werden die Themen sein. Dann verstehe die Botschaft Jesu, was Jesus wirklich wollte. Er wollte die Leute nicht unterhalten. Er wollte den Leuten nicht schön zureden. Nein, er wollte den Willen Gottes verkündigen. Und den Willen Gottes proklamieren. Und er sagt, ich bin gekommen, um das zu tun, was der Vater mir befohlen hat. So, das sind nur diese Ankündigungen. Dann, wir werden neue Räume angemietet diese Woche. Wir werden in der Ollenhauer Straße 15 sein. Das ist am Kurt-Schumacher-Platz ist es nicht, Damm-Platz. Und da finden die Gottesdienste statt. Im Saal, so wie dieser hier, gemütlich, nicht so breit, aber so lang. Wir werden eine gute Zeit miteinander haben und ich lade euch jetzt schon herzlich ein. Bete, dass es alles klappt. Umziehen, wir fangen mit dem ersten Gottesdienst, wollen wir dort anfangen am 28. Oktober. Freitag, 28. Oktober fangen wir mit den neuen Gottesdiensten dort in der Ollenhauer Straße 15, Kurt-Schumacher Platz. Das sind nur 300 Meter von der U-Bahn, U6, ihr müsst hier nur ein paar Stationen weiterfahren. Am 28. Oktober fangen wir dort an. So, Hoffnung. Und es ist gut, dass man immer Hoffnung hat, dass man was hofft, dass man was erwartet, dass man ja was in der Hand hat. Also ich hoffe, der Zug kommt und ich erwarte, dann kommt der Zug. Und wir möchten immer bereit sein. Wir leben aus der Hoffnung. Wir sind bestellt, aber wir sind noch nicht angekommen, wo wir ankommen sollten, am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel. Für uns ist so vieles bestimmt vorgesehen, was Gott geplant hat. Wir sind gerettet auf Hoffnung. Wir haben es nicht und wir sind doch gerettet. Das ist ein Widerspruch, aber damit muss man lernen. Wir werden heute ein paar Gedanken darüber machen. Unsere Bestimmung ist ganz was anderes, als was wir heute denken. Manchmal so, ich bin nur da, damit mir gut geht. Nein, ich bin da, damit ich erlöst, errettet werde, damit ich das Ziel erreiche, damit ich einmal bei Gott bin, auf dem Thron der Herrlichkeit und so weiter. Das ist unsere Bestimmung. Das, was wir heute sind, das ist nur Übergang. Das ist nur Übergang. Wir jagen nach dem vorgesteckten Ziel, heißt es in der Heiligen Schrift. Wir haben schon die Anzahlung, den Heiligen Geist, das Siegel Gottes. Wir haben schon und wir haben doch nicht alles. Das meiste, das Beste kommt. So genauso, du weißt, mit unserem Gehirn, wir wissen vielleicht 10%, was eigentlich unser Gehirn denken könnte, sind noch 90% mehr. Verstehst du, diese Fülle haben wir noch nicht. So, wir haben noch nicht den vollen Lohn. Wir freuen uns am Herrn, wir sind gesegnet, wir sind glücklich, wir sind optimistisch, aber das Ganze, alles was dazugehört, das werden wir noch bekommen. Das wartet auf uns. Dieser große Zahltag, die Provision. Nicht nur die Vision, sondern die Provision. Weißt du, unser Leben ist jetzt der Inflation unterworfen, der Vergänglichkeit, dem Zerfall und so weiter. Hier müssen wir abbauen. Der Körper muss Staub werden und ja, aber der Geist geht auf und lebt in Gott und wir haben für unseren Geist und für unsere Seele gute Hoffnung, wir sind gute Hoffnung. Das Leben wird hier aufgezehrt, die Zeit frisst unser Leben auf, die Sorgen, der Lebenskampf, die Würmer, Würmlein Jakob, verstehst du? Das, was bleibt von uns Menschen hier auf dieser Erde übrig? Nur ein paar Atome, die dann auch wieder zerfallen nach x Millionen von Jahren. Der Körper wird konfrontiert hier auf dieser Welt mit Krankheit, mit Leid, mit Tod, mit Elend, mit Schwierigkeit, mit Spannungen, mit Kämpfen. Das alles wird vorbei sein. Und das ist unsere große Hoffnung. Es lohnt sich, für dieses große Ziel zu leben, was noch kommt. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wären wir die elendesten und die enttäuschtesten Menschen überhaupt auf diesem Planeten Erde. Aber wir haben diese Hoffnung der Auferstehung. Wir leben nicht umsonst. Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Wir sind nicht hoffnungslos, sondern wir haben etwas in der Hand. Unser Herr Jesus Christus lebt, das Grab ist leer, er ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Die Menschen glauben, dass mit dem Tod ist alles vorbei, zu Ende. Nein, da fängt es an. Wir haben diese lebendige Hoffnung in Gott und wir geben diese Hoffnung nicht auf. Paulus sagt einmal, wir waren auch einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Weißt du, wir dienten dem Gesetz, Saat und Ernte und was das alles so ist. Selbst das, wenn du etwas sehst, du erwartest, dass eine Ernte kommt. Und so ist auch die Auferstehung. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen, wir sehen noch gar nichts. Wenn ich dich ehrlich fragen würde, was siehst du von Gott, was erlebst du von Gott? Eigentlich relativ wenig. Verstehst du? Wir denken, wir vermuten das, wir akzeptieren das, aber das Echte, das kommt. Was wir hier haben, ist nur der Schatten unseres Lebens, nur der Schatten unseres Daseins. Wenn es keine Hoffnung geben würde für einen Menschen, wenn der Arzt sagt, also sie sind unheilbar, sie können nicht mehr gesund werden, und wenn der Mensch das glaubt und das annimmt, dann stirbt er. Ohne Hoffnung kann kein Mensch leben. Nicht einmal die Wunden heilen. Wenn du keine Hoffnung hast auf Besserung, deshalb Hebräer Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, der Glaube, dieses Beharren, dass man etwas hofft und so weiter, ist eine feste Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Also doch, du siehst noch nicht, aber du bist überzeugt, ich werde. So wie ein Kind. Wenn du manchmal so Buben fragst, was willst du werden? Ich will Feuerwehrmann werden, ich will Müllabfuhr werden und so weiter. Wenn ich einmal groß bin, wir sind noch eigentlich geistig noch gar nicht groß. Verstehst du? Wenn du einmal groß sein wirst, du wirst so sein, wie Jesus war. Verstehst du? Das ist diese wahre göttliche Größe. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch in der Entwicklung. Es gibt so vieles, was wir nicht sehen und doch da sind. Und da ist, denk du, die Radiowellen. Guck mal, ich spreche hier ohne Kabel, bin nicht verdrahtet, aber dieser Äther, diese Wellen und so weiter, diese Signale, die werden empfangen und die werden verarbeitet. Und wenn ich heute die Leute so angucke, die nehmen ihr Handy, nicht einmal das, die stecken da irgendwas vor dem Mund und haben irgendwas und die reden, führen Selbstgespräche. Manchmal so im Auto, wenn ich die Leute angucke, Selbstgespräche und trotzdem reden sie da, was weiß ich, mit der Frau in München, mit dem Mann in Hamburg. Wir reden und wie funktioniert das? Man sieht diese Wellen, die Funkwelle nicht und trotzdem sind sie da. Und wenn du das einem vor 100 Jahren erzählt hättest, der hat gesagt, Mann, du bist verrückt. Und jetzt mittlerweile reden wir und wir sind ja so geübt jetzt schon inzwischen, dass wir das gar nicht mehr wegdenken können. Oder Radioaktivität, die siehst nicht, aber die ist tödlich. Und die Leute haben Angst vor Radioaktivität. So, und genau das Gleiche ist Hoffnung und Glaube. Ist unsichtbar und doch so reell. So reell. Wenn du das nötige Instrument dazu hast, die, ja, das Ding verstehst, diese Zusammenhänge verstehst, wie es funktioniert. Du hast Hoffnung und du hast Glauben und plötzlich funktioniert das alles irgendwie. Du verstehst die Welt wieder ganz neu. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist mehr als nur ein gutes, nettes Liebesgefühl. Ich hoffe. Hoffen und Harren macht viele zum Narren, gibt es ein Sprichwort. Weißt du, Hoffnung ist ein Gefühl, dass irgendwelche Dinge irgendwann mal geschehen werden. Ich hoffe, ich hoffe. Und Hoffen ist eine Erwartung. Wenn du abends ins Bett gehst, erwartest du, dass du morgens aufstehst. Das ist deine Hoffnung. Ja, dass du am nächsten Morgen wieder aufwachst. Wenn du krank bist, du hast Hoffnung, dass du in kurzer Zeit gesund bist, dass dein Bein heilt, dass dein Gips abgetan werden kann und, dass es bald besser geht. Menschen, die in einer lebensbedrohlichen Krankheit stecken und so weiter, wenn man denen die Hoffnung nimmt, wenn der Arzt die Hoffnung nimmt, ist der Mensch verloren. Deshalb, wir sollten Hoffnungsträger sein und als Christen sollten wir die Menschen ermutigen und Hoffnung weitergeben. Du, da gibt es noch eine Hoffnung und es kann immer noch besser werden. Es kann nur besser werden. Weißt du, wenn du den Menschen die Hoffnung wegnimmst, nützt alle Therapie nicht, nützt den ganzen Medikamente nichts, gar nichts. Und wenn der Mensch keine Hoffnung hat, nach ein paar Stunden, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten ist er erledigt. Deshalb Hoffnung ist so wichtig für unser persönliches Leben. Und deshalb müssen wir uns vollpumpen mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Glauben. Paulus sagt, wir waren einmal ohne Gott und ohne Hoffnung, ohne Erwartung. Weißt du, im Judentum, wenn du liest, verstehst, die hatten keinen Glauben an die Auferstehung. Erst durch Jesus Christus haben wir diese Hoffnung der Auferstehung. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand. Weißt du, im Alten Testament heißt es, die Toten loben dich nicht, Gott. Tote loben dich nicht. Für die war das alles zu Ende, aber für uns im Neuen Testament, durch den Heiligen Geist, wir haben Hoffnung. Und zwar die Hoffnung des ewigen Lebens. Wenn ein Mensch sich ein Bein bricht, dann muss er nicht nur das Bein ins Krankenhaus bringen. Wenn ein Mensch Probleme hat, keine Hoffnung hat, wenn keinen Glauben hat, wenn ihm so viel fehlt, dann muss nicht irgendwie das Bein ins Krankenhaus, sondern der komplette Mensch. Und deshalb, mir geht es in diesen Tagen, lebe in Harmonie mit Gott. Da sind so viele Dinge kaputt bei uns gemacht worden, durch was weiß ich, Lehren und dergleichen. Die Harmonie wurde zerstört, die Ganzheit. Gott will die Ganzheit haben. Also wenn an deiner Seele was fehlt, und morgen werden wir über Frieden sprechen, wenn dir der Friede fehlt, dann musst du zum Heiland kommen. Und zwar ganz komplett, so wie du bist. Und nicht nur ein Teil von uns, ja, ich bringe mein Herz dem Herrn Jesus. Nein, der Herr Jesus möchte dich haben, so wie du lebst und leibst. Harmonie. Wie bekomme ich das? Diese Hoffnung, dass Gott an mir arbeitet. Wir hoffen, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott und Gott erwartet uns. Wir haben ja gesungen, du erwartest mich am Gnadenthron. Das ist Hoffnung. Das hast du noch nicht. Verstehst du? Du arbeitest, du wirkst auf Hoffnung, dass du einen Zahltag bekommst, dass du Geld bekommst. Und alles ist in dieser Welt auf Hoffnung aufgebaut. Hoffnung ist die Erwartung der Seele und des Geistes. Hoffnung ist, ich erwarte. Ich erwarte, dass Gott mich berührt. Und ich erwarte, dass Gott mich ruft. Und ich erwarte, dass Gott zu mir spricht. Ich erwarte, ja, dass meine Hoffnungslosigkeit verschwindet und weicht, dass ich wieder stabil werde, dass ich wieder Boden unter die Füße habe, dass ich die schwierigen Zeiten meistere, dass ich wieder alles in den Griff bekomme. Ich hoffe, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Und deshalb, ich möchte die Hoffnung machen. Ich möchte einfach mit dieser Botschaft heute Abend einfach sagen, gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, bist du verloren. Wenn du sagst, ich habe keine Hoffnung, und du brauchst Hoffnung in Krisenzeiten, du brauchst Hoffnung in der Trauer, du brauchst Hoffnung im Kampf, du brauchst Hoffnung im Leid, du brauchst Hoffnung überhaupt im Alltag, überall. Du brauchst Hoffnung. Hoffnung ist so ein Magnet, das zieht an. Am Ende des Tunnels sehe ich noch Licht. Verstehst du? Das ist Hoffnung. Ich weiß, ich bin im Keller, ich bin in der Tiefe, aber ich weiß, ich komme irgendwie mit Gottes Hilfe raus. Wir leben aus der Hoffnung und die Hoffnung braucht immer wieder neue Impulse, muss neu motiviert werden, muss neu gespeist werden mit der Kraft Gottes. Unser Glaube ist kein Flop, sondern wir haben eine feste Grundlage und wir müssen an dieser Grundlage immer wieder arbeiten. Wenn ich so die ersten Christen anschaue, die starben als Märtyrer, alle als Märtyrer, außer der Johannes, dass der auf der Insel Patmos ja, dort geworfen wurde und im Pech getaucht war. Aber sonst alle Jünger Jesu starben als Märtyrer. Hätten sie die Hoffnung des ewigen Lebens nicht gehabt, wären sie nicht in den Tod so gerast. Die Kraft, dass sie das alles ertragen konnten. Sie hatten etwas Übermenschliches, etwas Überirdisches in sich. Sie hatten den Heiligen Geist. Sie hatten die Hoffnung, das Leben ist nicht wert, dass wir hier leben. Wir leben für ein höheres Ziel, für ein größeres Ideal. Die ersten Christen, die Apostel, die sind singend in den Tod gegangen. Nicht, oh, wir müssen sterben. Nein, Halleluja, Löwe, komm her, friss mich. Oder so wie der Vater von Pavel Ignatow aus Bulgarien. Weißt du, da kommt dieser kommunistische Polizei und will ihn verhaften, sagte, nein, das nehme ich sie gar nicht mit, zieht seinen Revolver raus und setzt sie an die Schläfe. Und dann sagt der Vater von Pavel Ignatow, drücken Sie ab, Sie können nichts Besseres machen, als jetzt abdrücken, dann bin ich gleich bei meinem Heiland. Verstehst, keine Angst vor dem Tod. Wenn du die Hoffnung des ewigen Lebens hast, dann kannst du dem Tod ins Angesicht schauen, dann kannst du den Schwierigkeiten ins Angesicht schauen, da sagst du, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Du hast etwas in dir, das dich stark macht. Weißt du, dann widerstehst du deinen Peinigern und sagst, also den Körper kannst du töten, aber die Seele, das, was ich wirklich bin, meine Persönlichkeit, kannst du nicht zerstören. Das kannst du mir nicht nehmen. Und die ersten Christen schöpften aus Jesus, aus dem Wort Gottes, aus der Gegenwart des Herrn Kraft. Diese Christen hatten etwas, was der Welt heute verloren gegangen ist, was viele Christen nicht mehr haben. Die plappern von Jesus, von Reden von der Kraft Gottes. Aber die ersten Christen, die waren kühn, die sind den Widerwärtigkeiten entgegengetreten, die haben widersprochen, auf Gedeih und Verderb haben sie gekämpft. Warum? In ihnen wohnte ein mächtiger Gott. Jesus Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Sie wären nicht gestorben, wenn sie nicht diese lebendige Hoffnung gehabt hätten. Sie wären nicht gestorben, wenn sie nicht die Herrlichkeit Gottes gesehen hätten und gewusst hätten, da gibt es noch mehr als das, was wir in den Schulbüchern lesen. Die Herrlichkeit Gottes. Sie hätten wären nicht so kühn gewesen, wenn sie nicht den offenen Himmel gesehen hätten. Stephanus, als er gesteinigt wurde und sein Angesicht strahlt plötzlich und die Leute denken, der spinnt, es wird wahnsinnig, wird verrückt, aber er strahlt wie ein Engel und er sagt, ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus und der Himmel offen und es steht zu der Rechten der Majestät. Und dann schmeißen sie noch die Steine und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Du siehst also, Menschen, die vor der Ewigkeit standen im Glauben, die haben sich nicht gefürchtet, sie waren kühn und mutig, sie sind den Himmel offen. Die Apostel wussten, hinter dem Kreuz, hinter dem Leiden, hinter den Pein, hinter der Schwierigkeit, da ist die Sonne der Herrlichkeit, die ewige Sonne Gottes, das Licht Gottes, der Himmel. Wer an einen lebendigen Gott glaubt, der hat Zukunft, der fürchtet sich vor gar nichts in dieser Welt, der hat Hoffnung. Weißt du, kann der Teufel brüllen, so viel er will. Du kannst dem Teufel entgegentreten und sagen, du kannst mir nichts antun, du hast keine Macht, denn der in mir ist, ist stärker und größer und mächtiger. Wer den lebendigen Heiland hat, der schaut nicht skeptisch, ängstlich, zweifelnd, zaghaft in die Zukunft. Der weiß, das Beste kommt noch, das Schönste kommt noch. Glaub nicht, dass dein Leben, das du lebst, selbst wenn du im Paradies leben würdest, auf Bahamas oder was weiß ich irgendwo, schön im Garten, in einer Villa, weißt du, das Leben ist gar nicht so schön, dieses irdische Leben, auch wenn wir alles haben und Luxus haben, verstehst du, und bequem haben und schön haben. Das Leben ist Stress, ist Mühe, ist Leid, ist Höhe und Tiefe. Es ist ein Jammertal. Die Bibel beschreibt das Leben als ein Jammertal und das ist es in Wirklichkeit. Verstehst? Da denkst du, jetzt habe ich gewonnen. Und was ist? Jetzt kommen neue Anfechtungen, neue Probleme. Wer den lebendigen Heiland hat, der hat die Verheißungen Gottes, der weiß, er hat mir den Himmel versprochen, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und diese Wohnungen, die er für mich bereitet hat, diese Wohnungen verblassen alles, wenn ich dann in mein Apartment einziehe. Selbst wenn ich eine Zimmerwohnung im Himmel bekomme, das ist schöner als alle Schlösser dieser Welt zusammen. Verstehst du? Wunderbar eingerichtet. Wer die Verheißung Gottes hat und kennt und sie ernst nimmt, der braucht sich nicht zu sorgen, wenn jetzt irgendwie trübe Stunden kommen. Du hast die Hoffnung, es wird Licht werden. Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Nach jedem Kampf kommt Sieg. Nach jeder Schwierigkeit, die wir da haben, kommt eine neue Stimmung. Weißt du, wir kämpfen und wir siegen. Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom. Und damals waren die Römer, gerade die Leute in Rom, über die Hälfte Sklaven, Kriegsgefangene, arme Bauern, die sich als Leibeigen irgendwie verschrieben hatten. Lies Römer 15, Vers 13. Weißt du, die waren Sklaven, die waren arme Hunde. Weißt du, da war mancher Hund viel besser, wurde behandelt von den Prominenten, als so mancher Sklave, der lebte irgendwo da in irgendeinem Verlies. Und er schreibt in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott. Und die ersten Christen waren Sklaven, arme Leute, Bedienstete irgendwo. Es waren ganz wenige. Paulus sagt, nicht viele Weise, nicht viele Kluge, nicht viele Gebildete. Weißt du, der Abschaum. Aber diesen Abschaum predigt er das Evangelium. Und der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Jubelt und jaucht und freut euch. Eines Tages werdet ihr diese Lumpen ablegen, diese Fetzen ablegen und ihr werdet in köstlicher Leinwand und köstlicher Kleidern angezogen sein. Das sind die ganzen wunderbaren Gewänder, die die Könige und die Majestäten tragen. Das sind nur noch, das sind Lumpen in dem, was dann der Gerechte, der Heilige von Gott bekommt. Ja, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Friede und mit dem Glauben und in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du etwas, was dein Leben total anders gestalten kann. Weißt du, das ist etwas wie Narkose, der Heilige Geist. Der Narkose, verstehst du, du spürst die Schmerzen nicht, du spürst die Schwierigkeit nicht, du spürst dies und du spürst jenes nicht. Verstehst du, du bist wie hypnotisiert. Weißt du, der Heilige Geist ist etwas, die meisten Leute haben keine Ahnung vom Heiligen Geist. Die denken, der Heilige Geist ist nur irgendwo so ein Gespenst. Nein, der Heilige Geist gibt uns Kraft und hier Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung. Gott ist der Gott der Hoffnung. Das ist einzigartig. Keine Religion dieser Welt hat solch einen Gott, der einem Hoffnung gibt. Weißt du, du musst dich anstrengen und von einem Karma zum anderen gehen, verstehst du? Und dann kommst du mal als Affe auf der Welt, dann mal als Vogel, verstehst du? Und damit du deine Sünden abarbeitest, weißt? Oder als, was weiß ich, was die Religionsstifter alles anbieten, aber diese lebendige Hoffnung können sie nicht geben. Und wenn ich daran denke, an diese Terroristen, die sich in die Luft sprengen, da verspricht der Mohammed anscheinend, weißt du, da, was weiß ich, 70 Jungfrauen und dergleichen. Die Leute werden ganz schön aufwachen. Plötzlich gibt es im Himmel kein Allah und kein Mohammed und keine 70 Jungfrauen. Verstehst du? Und dann merken sie, dass sie vom Teufel belogen und betrogen wurden. Ihre Hoffnung, versteht? Es gibt leere Hoffnungen, leere Versprechungen, die nichts bringen. Und der Teufel verspricht diesen Menschen heutzutage, wir tun diese Leute leid, die dann sich in die Luft sprengen und andere noch in den Tod ziehen. Die haben keine Hoffnung. Verstehst du, wenn du die Leute anguckst, die materialistisch eingestellt sind, die nur dem Geld nachjagen, weißt du, wenn das Geld plötzlich weg ist, die Inflation, als die Krise 2008 war, da sind so viele Banker aus dem Fenster gesprungen, verstehst du, sich das Leben genommen, ist das wirklich alles? Wenn plötzlich die Firma pleite geht, das Geld futsch ist, nichts wert ist und wir stehen, Leute, wieder vor einer Pleite. Glaub mir das, da baut sich was zusammen, da braut sich was zusammen. Da brauchst du sichere Werte, bleibende Werte. Und verflucht ist jeder, der sich nur aufs Geld verlässt. Das Geld ist so schnell futsch. Der Gott des Himmels ist ein Gott der Hoffnung. Keine Religion dieser Welt kann das sagen. Und ich bin für dich, ich stehe zu dir, ich verteidige mich. Und das, was ich verspreche, das halte ich. Ich bin kein Lügner. Und Gott kann nicht lügen. Gut, das kann jeder sagen. Aber das kannst du auch testen. Weißt du, wir haben verschiedene Beweise. Die Bibel, das ist zuerst mal ein Beweis der Existenz Gottes, dass Gottes Wort wahr ist und dergleichen. Aber das kann jeder schreiben. Jeder kann ein Buch schreiben. Oder jeder kann dir was erzählen. Aber du kannst selber testen, prüfen. Verstehst du, in Krisenzeiten, wer hält zu dir? Wenn du Not hast, zu wem kannst du beten? Verstehst du, wer hilft dich? Dieses persönliche Zeugnis, ihr werdet inne werden, ob das von mir ist oder ob ich irgendeinen Quatsch erzähle, sagt Jesus. Ihr werdet erfahren und inne werden. Weißt du, diese Hoffnung, die erfährst du plötzlich. Und dann sagst du, ich habe diese Hoffnung. Leute, rutschen mit dem Puckel runter, können mir alles stehlen. Die ersten, auch die Christen jetzt im 17. und 18. Jahrhundert, als die dann Städte, ihre Gegend verließen, wegen den Verfolgungen, die haben Hof und Haus und alles verlassen. Und die sind einfach geflohen, die haben gesagt, das ist nicht das Wichtigste für uns. Die Priorität ist die Hoffnung, die wir jetzt haben. Gott liebt mich. Gott ist für mich. Gott hat mich als sein Kind adoptiert. Ich bin angenommen, bin in seinen Händen gezeichnet. Der Gott, der im Himmel ist, der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der ist immer derselbe. Und das spürst du immer. Der Gott von Kindheit an, von Kindesbeinen bis heute, hat mich begleitet, geschützt und getragen. Das ist der Gott der Hoffnung. Der geht mit mir überall. Und ich kann jederzeit Gott abrufen, teste. Du kannst Gott testen, prüfe mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließe und dir helfe. Teste in deinen Finanzen, teste Gott in deinem Glauben, teste, bekenn Jesus Christus vor den Menschen und du wirst sehen, was dann passiert mit deinem persönlichen Leben, wie plötzlich du im Himmel bekannt wirst und die Engel dich bekennen und du so viel Freude und so viel Begeisterung bekommst für die Sache Gottes. Dieser Gott befreit dich. Dieser Gott befreit dich. Und das haben die Christen in Rom erfahren. Weißt du, die waren Sklaven, aber die haben gesungen. Weißt du, die Sklaven, auch ich denke nur an die amerikanischen Sklaven. We shall overcome. Wir werden überwinden. Verstehst du? Die haben gesungen vom Sieg, von der Hoffnung. Wir machen weiter. Und eines Tages wird der Tag kommen, wo Weiß und Schwarze zusammen tanzen und zusammenspielen, zusammen Gott entgegengehen. Da wird es keinen Unterschied mehr geben. Der Tag wird kommen, wo man nicht mehr fragen, bist du Deutscher, bist du Amerikaner, bist du Chinese, bist du Afrikaner, was bist du? Ich bin Kind Gottes. Verstehst du? Der Tag X wird kommen. Das ist diese Hoffnung. Und das kann man nicht durch Humanismus produzieren. Jetzt, Leute, ihr müsst euch einander annehmen oder ihr müsst zusammen raufen und ihr müsst zusammen. Nein, das macht der Heilige Geist. Als ich in Birmingham war und in farbige Gemeinden gepredigt habe, ich wusste nicht mehr, bin ich weiß oder bin ich schwarz. Ich bin mir eigentlich von meiner Seele bin ich schwarz gewesen, von meinem Geist war ich irgendwie weißer wieder. Weißt du, da wusste ich nicht mehr. Und wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du eins mit dem Himmel, mit dem Universum, mit der Menschheit. Ja, da bist du plötzlich eins mit der gesamten Menschheit und zwar mit der erlösten Menschheit, nicht mit der materialistischen Menschheit. Oder neue Weltordnung, sondern mit der erlösten Menschheit. Gott ist ein Gott der Hoffnung, der auf dich wartet, der uns erwartet, der am Anfang des Lebens steht und am Ende des Lebens steht. Und der unseren Zug anführt und der unseren Zug beendet. Das ist Gott. Dieser Gott befreit dich aus den Abhängigkeiten. Das kannst du testen. Nicht nur ich glaube an Gott. Nein, teste Gott, wie er dir hilft, von bestimmten Abhängigkeiten frei zu werden, wo du sagst, mein Wille wird gestärkt. Ich entscheide mich, nicht mehr zu rauchen, nicht mehr zu saufen, nicht mehr das zu tun. Du kannst dich entscheiden, aber der Heilige Geist stärkt dann deinen Willen und Gott hilft dir. Und wenn ich von Gott spreche, spreche ich vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, die ganze Trinität, die Gottheit hilft dir. Manchmal hilft Jesus, manchmal der Heilige Geist und manchmal der Schöpfer Gott. So, Gott hilft dich aus dieser Gefangenschaft, aus diesem fremden Joch rauszukommen. Du musst nicht mehr dienen. Hier in Theresienstadt, zwei Rabbiner, ein Berliner Rabbiner und ein anderer Rabbiner, die müssen Scheiße ausfahren von den Toiletten. Und es stinkt, verstehst du? Und man hat extra diesen zwei Rabbinern dort in der Theresienstadt im Konzentrationslager dieses befohlen, ihr müsst die Scheiße ausfahren. Und es hat gestunken. Am Anfang hat einer dieser Rabbiner gesagt, das war furchtbar, das konnten wir nicht. Das war unter unserer Würde. Aber wir haben getan und wir haben eines gewusst, der Tag wird vorbei sein, wo wir nicht mehr die Scheiße ausfahren. Wo dann die Leute, die hier jetzt an uns so zwingen, die werden angekrochen kommen. Weißt du, sie haben den Glauben gehabt und sie haben die Hoffnung gehabt. Wir werden nicht immer diese schmutzige, stinkende Arbeit tun, wir werden erlöst werden. Die Hoffnung. Hier, in ein Nazi-Richter hat hier jemand verurteilt in Gericht, weißt du, das waren so alles scheinfertige Gerichte und bei Ästhetbeleidigung, jemand hat gesagt, Hitler ist nichts, verstehst du, ist auch nur ein Mensch, muss auch sterben und er ist auch gestorben, verstehst du? Und er wurde verurteilt und sollte gleich erschossen werden und dann hat er gesagt, lieber Richter, auch Sie werden eines Tages in der Hölle sein und Sie werden dem Teufel den Schwanz putzen müssen. Und dann sagt er, der Mann muss weg. Ein katholischer Priester war das. Verstehst du? Der hat die Hoffnung gehabt, weißt du, die können mich erschießen aber, und so weiter, aber die können mir die Seele nicht nehmen. Und die Leute ermordet, umgebracht haben, getötet haben, gepeinigt haben und diese Henker, die werden dem Teufel ganz schön den Schwanz putzen. Das glaube ich ganz fest. In aller Liebe. Denk drüber nach. Die Hoffnung, verstehst du? Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das ist diese Hoffnung. Wer hier anderen die Grube gräbt, fällt selbst hinein. Schau all diese Peiniger, wo sind sie gekommen? Die Tyrannen haben nicht länger gelebt als 70 Jahre. Kommunismus existierte 70 Jahre und da war der Spuk vorbei. Wer an dem lebendigen Gott glaubt, der ist mehr wie ein Träumender, ein Phantast oder ein Idealist. Wer an Gott glaubt, der überwindet das alles und fährt diesen Karren mit der Scheiße, diesen ganzen Kübel, was von den Lager entfernt, verstehst du? Und weißt du, das stinkt. Ich weiß, mein Vater hat groß ausgefahren in Litauen. Und weißt du, wichtig war, dass man, für uns war damals wichtig, dass man Geld verdient hat, dass man lebt, weil wir nicht dem Staat dienen wollten oder mein Vater nicht dem Staat dienen wollte und wir ein Pferd gehabt haben und mit dem Pferd musste dann die Toiletten ausfahren. Ich weiß, wie das stinkt. Da kommst du nach Hause oder kam nach Hause mit diesem furchtbaren Gestank. Und das müssen Rabbiner tun. Verstehst du, die sollen uns eigentlich für Gottesdienst bestimmt haben. Aber der Tag geht vorbei. Verstehst du? Auch deine Leiden sind nur begrenzt. Die Leiden dieser Zeit gehen vorbei, die Schwierigkeiten gehen vorbei, die Anfechtungen gehen vorbei, der Druck, die Spannungen gehen vorbei. Der Stress geht vorbei. Das Mobbing geht vorbei. Du brauchst diese Hoffnung. Warte mal, verstehst du? Warte mal. Warte mal. Bei der Hoffnung muss man warten. Und wer die Offenbarung, den Glauben an Gott hat, der weiß, auch wenn ich verfolgt werde, we shall overcome. Und deshalb das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, das ist ein Buch für Gläubige, für Menschen, die ja unterdrückt sind, verfolgt sind, ja, die gepeinigt sind. Nicht der Antichrist siegt, nicht der Teufel, nicht das Böse siegt, nicht die Weltverschwörer. Weißt du, wer siegt? Jesus Christus. Das ist, was die Offenbarung uns lehrt. Und die Offenbarung macht uns Mut. Der Abfall, vergiss den Abfall, vergiss die Lauheit der Christen, vergiss die ganzen Dummheiten, die sie machen. Das Gute wird siegen. Verstehst du, ein Happy End? Deshalb, wenn du die Bibel anfängst zu lesen, bevor du da liest, irgendwo im Stammbaum und von dem und der Zeuge den und den, liest lieber die Offenbarung, das Happy End. Also ich gucke manchmal, wenn ich Bücher lese, fange ich hinten an zu lesen. Letztes Kapitel, wie ist das ausgegangen? Lies mal in der Offenbarung, wie geht die Geschichte aus? Und ich sage dir, die Geschichte wird wunderbar ausgehen. Und der Johannes hat von Gott die Gnade bekommen, dass er die Apokalypse, diese Offenbarung geben konnte. Da ist alles beschrieben, nacheinander. Das kommt. Der Gläubige weiß, ich habe einen Gott, der für mich ist, der mich führt, der mich leitet, der mir vorangeht, wie beim Volk Israel die Wolkensäule und nachts die Feuersäule. Wir haben einen Gott, der die Stürme stillt, der ist immer bei uns. Wir sind nicht allein auf diesem Planeten. Das ist diese Hoffnung. Gott ist da. Ich muss nur seinen Namen anrufen, seine Nummer wählen und mit ihm reden. Er ist der, die Brote vermehrte damals, der Kranke hielte. Jesus Christus derselbe, gestern und in alle Ewigkeit derselbe. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Der Glaubende weiß, ich habe einen Gott. Und zwar einen Gott, der nicht nur für die Reichen da ist, ein Gott, der für die Starken da ist, ein Gott für die Politiker da ist. An diesen Gott glaube ich nicht. Also Gott ist nicht politisch, Gott ist für die Menschen da. Gott ist nicht für die Religion da und für die Religiösen, Gott ist für die Menschen da. Und er ist für die Schwachen da, für die Kranken da, für die Müden da, für die Erschöpften da, für die Armen. Ja, für die Unterdrückten, für die ist Jesus. Den Armen gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Den Armen, die Starken, die werden von den Thronen gestürzt. Mutter Maria spricht ein heiliges Gebet, ein großartiges Gebet. Und du stürzt all die Mächtigen von ihren Thronen, angefangen vom Teufel bis zum Antichristen. Lies die Geschichte. All diese Mächtigen sind bereits auch gestürzt. Wo sind ihre Reiche? Denk an das Standbild vom Nebukadnezar. Alle Reiche nacheinander vergangen. Er wird den Kriegen ein Ende machen. Das ist eine Hoffnung, dass die messianische Zeit anbricht, wo wir aus den Schwertern Flugscharen machen, aus den Atombomben Atomkraftwerke machen und Strom erzeugen. Also glaubst du, wenn all diese Atombomben wieder umgewandelt werden zur Energiegewinnung, was da alles passiert? Die Welt wird wieder ganz anders. Aus den Schwertern werden sie Flugscharen machen. Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Der Löwe wird Gras fressen. Da werden ganz neue kosmische Gesetze, Naturgesetze da sein. Die Welt wird wieder geordnet. Der Glaubende weiß. Verstehst? Der spürt etwas. Hebräer Kapitel 6, Vers 5. Du spürst die Kräfte der zukünftigen Welt in dir. Das ist ein Geheimnis. Und das kannst du nur tun, wenn du den Heiligen Geist in dir hast. Da spürst du die zukünftigen Kräfte. Der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist. Der Heilige Geist inspiriert dich, für die Zukunft zu leben, nicht für jetzt und hier. Nein, der Heilige Geist macht dich stark, dass du dieses Jetzt und Hier überwindest, erträgst, verkraftest, schluckst, verdaust. Der Glaubende weiß, über uns ist ein mächtiger Gott, ein Herr. Verstehst du? Durch den Heiligen Geist sagen wir zu Gott, Herr, zu Jesus, Herr, Herr Jesus. Er ist der Herr. Und das ist, was die Kaiser damals gestört haben. Die Christen haben gesagt, er ist Herr, nicht der Kaiser. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er hat das Kommando. Er ist Herr. Deshalb nicht nur, dass man Herr, Herr sagt, sondern den Herrn sein lassen, dass er regiert, kommandiert, befiehlt, kontrolliert. Ja, das letzte Wort. Die ersten Christen haben fest geglaubt, er ist der Erste und der Letzte. Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Er ist es. Und wir haben diese Hoffnung. Weißt du, und das kannst du praktisch in deinem Leben, in deinem kleinen Kiez erleben. In deinem Zuhause, in deinen vier Wände, darfst du die Gnade und die Kraft Gottes erleben. Weißt du, diese übernatürliche Kraft. Und das ist, wie wir leben, aus dieser übernatürlichen Kraft. Wir spüren, wir sind nicht aufgeschmissen, wir sind nicht verloren. Dieses Übernatürliche, das ist nicht auf unser Mist gewachsen. Nicht in unserer Schule gelehrt worden. Verstehst du? Das ist irgendwie das kommt von ganz woanders. Diese übernatürliche Kraft. Plötzlich, da werden Hormone im Körper gestreut, so wie die wie das Böse, das Negative die Hormone auffrisst in uns und zerstört. So ist es umgekehrt, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, plötzlich setzen wir Hormone frei. Stell dir mal vor, ein Mensch, der angegriffen wird, bei dem ums Leben und Tod geht, der entwickelt 7-mal mehr Kraft und Energie. Da wunderst dich, wo kommt die Kraft her, wenn es um Leben und Tod geht. Und bei uns geht es um Leben und Tod, ihr Lieben. Und wir entwickeln gewaltige, enorme Kräfte, Kräfte Gottes. Und das ist dieses übernatürliche Leben. Wer keine Hoffnung hat, und ich bedauere diese Menschen, und deshalb möchte ich predigen, solange es geht, solange Gott mir Gnade schenkt, und das machen wir weiter nachher in unserer Gemeinde, wenn wir umziehen, in der Ollenhauer Straße 15, Kurt Schumacher Platz und so weiter, da ziehen wir dort erst ab den 28. Da freue ich mich schon, weißt du, da kann ich wieder predigen, und ich predige hier auch, aber kann wieder weiter predigen, weitermachen. Weißt du, ich predige nicht nur hier für die Gemeinde, sondern ich predige für viele, viele Menschen im Internet. Was glaubst du, wie viele Leute mir schreiben? Ich zähle nicht mehr, wie viele Leute uns anrufen oder anklicken und die Predigt anhören. Ich habe mal gezählt, mal ein Jahr gemacht, über 1 Million Leute hören unsere Predigten. Was ich hier predige, nur für euch, das hören Tausende und Abertausende. Und in allen möglichen Variationen, Krankenschwestern, Leute, die im Auto unterwegs sind, manche laden runter und kopieren und vervielfältigen. Also, man weiß nicht, das Wort Gottes ist ungebunden, dank des Internets. Ungebunden, es wird gepredigt. Und ich freue mich und ich möchte die Hoffnung weitergeben. Es gibt eine Hoffnung für eine hoffnungslose Zeit und hoffnungslose Menschen, die keine Hoffnung haben. Viele Menschen sehen alles nur schwarz. Ach, jetzt guck mal, politisch geht alles den Bach runter, Inflation kommt. Das steht in der Offenbarung. Du sollst nur die Offenbarung lesen. Pleiten, Pannen und Gefahren, was weiß ich alles. Katastrophen, Gerichte, die kommen. Aber am Schluss die Hütte Gottes. Und er wird abwischen alle unsere Tränen von unseren Augen. Das wird fantastisch sein. Das ist die Hoffnung. Es wird kein Geschrei sein, kein Tod sein, kein Lärm mehr sein, kein Krach und nichts. Wer keine Hoffnung hat, der hat vor allem Angst. Schnell in Panik, verliert den Überblick, ist wie gelähmt. Wer ohne Hoffnung ist, der arbeitet ohne Durchschlagen und so weiter. Der arbeitet ins Leere, ohne Hoffnung. Weißt du, bist du ohne effektiv. Weißt du, du glaubst nicht richtig. Du glaubst und hoffst, ja, und ich warte. Aber wenn du Hoffnung hast, dann weißt du, es ist nichts vergeblich. Ich arbeite nicht umsonst. Ich kämpfe nicht umsonst. Ich bete nicht umsonst. Ich missioniere nicht umsonst. Weißt du, ohne Hoffnung ist alles vergeblich, aber wenn du Hoffnung hast, und das Schöne dabei ist, für mich als Prediger in all den Jahren, wo ich Gottes Wort verkündige, ich habe eines erlebt, weißt du, wenn ich manchmal denke, das ist alles umsonst, alles umsonst, alles umsonst, aber die Arbeit für Gott ist nicht umsonst und nicht vergeblich, und immer wieder, dann kriege ich nach Jahren, kennst du mich noch, ich habe dich im Internet gefunden, und so weiter, verstehst du, kennst du mich noch, du hast mich getauft, oder damals war das und das und so weiter. Ich freue mich, dass ich manchmal höre von den Leuten, wo man ein Segen sein konnte. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Ich habe eine ganz andere Hoffnung. Ich weiß, wenn ich einmal im Himmel bin, dann werde ich nicht mit leeren Händen vor Gott treten. Ich habe gearbeitet, ich habe mein Bestes gegeben, mein Bestes getan. Ja, und ich habe jetzt, als wir hier ausräumen, so ein bisschen umräumen, da habe ich Bilder angeguckt von früher, verstehst du, da haben wir missioniert, auf der Straße, Jesus-Märsche gemacht und Open-Air-Gottesdienste in der Teestube gearbeitet. Also, das ist alles nicht umsonst. Und viele dieser Leute, die sich damals bekehrt haben, sind dann Prediger geworden. Das ist das Tolle. Ich kenne Leute, die jetzt in Biberach und da unten irgendwo in Süddeutschland jetzt Gemeinden leiten, dort Gott dienen, und andere sind aus Missionsfeld gegangen, Missionare, wofür Gott arbeitet. Die Arbeit ist nicht vergeblich. Verstehst du? Und weißt du, man wird so Schneeballprinzip, man arbeitet nach diesem, man wirft den Schneeball und dann entwickelt sich eine große Lawine, und zwar durch ein oder zwei oder drei Leute, und das wirkt weiter, das wirkt weiter. Deshalb Hoffnung. Wir arbeiten auf Hoffnung, wir bekehren Menschen, wir führen die Menschen zu Jesus in der Hoffnung, dass sie eines Tages begreifen, um was es geht. Genauso wie dieser Evangelist, der uns zum Herrn geführt hat. Weißt du, da schreibt er ganz groß, gerade du brauchst Jesus, und lässt dann über den Augsburg so ein Flugzeug kreisen. Gerade du brauchst Jesus. Verstehst? Und wir haben uns bekehrt. Guck mal, meine Brüder und meine ganze Familie kam durch diesen frommen Bruder zum Glauben. Meine Brüder, mein jüngster Bruder ist unten am Bodensee Prediger, jemand in Mainz, und die anderen arbeiten in den Gemeinden hier und dort mit, sind Älteste oder Gemeindeleiter, machen Anbetung. Ja, und deren Kinder schon, da ist eine Tochter oder Nichte, glaube ich, heißt es von mir, Nichte, die ist sogar auf diesem OM-Schiff unterwegs gewesen, rund um die Welt, und missioniert und dergleichen. Weißt du, nur ein Mann, der setzt etwas in der Welt, gerade du brauchst Jesus, und was für eine Kettenreaktion es auslöst. Und deshalb, meine Lieben, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Ist nicht umsonst, kein Zeugnis, kein Einsatz, auch wenn es manchmal so blöd vorkommt und die Leute sagen, lass es, lass die reden. Aber wir sammeln Schätze, die im Himmel sind, Diamanten, die im Himmel sind. Und weißt du, wie Diamanten entstehen? Durch Druck. Das ist nichts anderes wie Kohlenstoff, morsches Holz eigentlich. Aber durch diesen Druck und durch die Spannung entstehen dann Schätze und Werte, Hoffnung. Weißt du, wenn du eine Hoffnung hast, dann kannst du weitermachen. Ich denke nur an den armen Jakob. Als der Jakob auf der Flucht war, weg von seinem Bruder Esau, weil er nach dem Leben ihn trachtete, dann liegt er unter dem freien Himmel, Hotel der 1000 Sterne. Verstehst? Liegt unter dem freien Himmel, und Gott zeigt ihm eine Vision, die Himmelsleiter. Und diese Vision, diese Schau, dieser Traum hat ihn gehalten, als er dann die ersten 7 Jahre diente, die zweiten 7 Jahre diente, die dritte 7 Jahre diente, 21 Jahre hat er gedient. Aber diese Hoffnung, es ist nicht umsonst. Und dieser Himmelsleiter, Gott ist bei mir, die Engel Gottes steigen auf und ab. Und du brauchst eine Vision, dass die Hoffnung gibt, eine Schau von deinem persönlichen Leben. Und jeder hat schon von uns irgendwo eine Vision gehabt, und die meisten haben vergessen oder der Teufel hat es verschüttet. Aber buddle sie frei, mach sie frei, deine Vision, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht als kleines Mädchen irgendwo, kleiner Junge, du hast eine Vision von Gott bekommen. Ich werde einmal. Weißt du, schon in deiner Kindheit werden die Weichen in dein Leben gelegt. Ich werde nie vergessen, wie es bei mir war. Weißt du doch, mein Vater hat eine Bibel verkauft. Weißt du, das ist was Schlimmes. Weißt du, was der getan hat, das ist böse eigentlich. In der Sowjetunion, damals noch unter Stalin und Khrushchev und all diese Burschen. Weißt du, wir waren ja nicht gläubig, aber wir hatten eine ganz tolle Bibel mit Bildern, weiß ich noch. Und ich habe oft in diese Bibel reingeguckt, Schrift lesen konnte ich noch nicht, diese komische Schrift. Weißt du, es ist gotisch oder was weiß ich, so verschnörkelt. Aber da kommt ja ein Arzt, das war ein Arzt von, was weiß ich, von wo der kam, der hat die Bibel für 3000 Rubel gekauft. Wir haben dafür eine Kuh gekauft, später für dieses Geld. Das werde ich nie vergessen. Und dann, wir waren 3 Kinder noch zu der Zeit. Und dann guckt der Arzt, damit er, wenn er was ist, wenn KGB kommt und sagt, was machen Sie hier, was wollen Sie hier, dann sagt er, ich untersuche die Leute, da ist Epidemie ausgebrochen, was weiß ich. Das war auch so. Das ist so gewesen. Und dann hat er gesagt, mach meinen Mund auf, steck einen Löffel rein, hat er zu mir, und ich weiß doch, ich war kleiner Knirps, aber ich weiß doch, wie heute, wahrscheinlich hat er prophetisch geredet, das wird mal ein Redner werden. Das wird mal ein Sprecher werden. Der konnte nicht sagen Prediger, wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu heikel gewesen ist damals, aber dass ich spreche, und ich bin nicht mehr losgekommen. Verstehst du, diese Prophezeiung oder dieses Aussprechen, was er da gesagt hat, hat meine Schwester, die war noch kleiner, und so weiter, hat auch was gesagt, aber ich weiß nicht mehr diese Einzelheiten. Aber für mich, das hat mich wie getroffen. Und immer wieder, wenn manche Schwierigkeiten aufkamen, verstehst du, dann werde ich Christ, aber ich kann auch gar kein Deutsch sprechen. Deutsch war nicht meine Muttersprache und dann soll ich predigen. Ich habe gesagt, lieber Gott, du weißt alles, aber du hast für mich eine Gabe zugedacht, ich soll reden. Aber hier hört niemand Russisch und Litauisch und so weiter. Hier sind Deutsche, ich kann nicht richtig Deutsch. Aber Gott hat Gnade geschenkt, dass ich innerhalb kurzer Zeit Deutsch lernen durfte und konnte. Und dann predige das Evangelium. Weißt du, Gott schenkt die Gaben, eine Vision, und die lässt einen nicht mehr los. So war es beim Jakob, damals diese Vision. Petrus und die Aposteln, sie hatten Jesus gesehen und sie hörten Jesus auf dem Berg der Verklärung, wie sie sich unterhalten über den Ausgang der Dinge mit Moses und Elia. Dieses ganze Gespräch, verstehst du? Sie hören über die Ergebnisse, über das Ziel, was die heiligen Leute dort sprechen, Jesus, Moses und Elia. Und sie redeten von der Auferstehung und das gab den Leuten Hoffnung. Sie haben mitgehört, was Moses und was der Elia und was Jesus sagte, ich werde auferstehen. Und hier kannst du alles nachlesen. Hier kannst du alles nachlesen. So viele geben sich auf, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Denk über den Ausgang deines Lebens. Nicht, wie du in diese Welt gekommen bist. Vielleicht bist du arm in diese Welt gekommen. Und du bist auch nicht gefragt worden, ob du in diese Welt überhaupt geboren werden wolltest. Aber dein Ausgang, und sie sprachen über den Ausgang der Dinge, wie das sein wird, wie du siegreich diese Erde verlässt als Überwinder. Denk drüber nach und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens, wie du dann, weißt du, der Ausgang, dass du über dich selbst hinauswächst. Ja, für deine erste Geburt kannst du nichts dazu. Du, aber für deine Wiedergeburt, diese zweite Geburt, da bestimmst du und entscheidest du sehr viel in deinem Leben. Du stellst dich Gott zur Verfügung. Hier, Herr, ich will mit dir gehen. Menschen, die kein Jenseits haben, keine Ewigkeit haben, die keine Vision vom Himmel haben, die leben in den Tag hinein, komme ich heute, komme ich morgen. Aber jemand, der die Hoffnung hat, der setzt alles auf eine Karte, der weiß, ich muss. Gott steht mir bei. Menschen, die etwas aus dem Jenseits haben, weißt, die fallen nicht mehr ab. Und das große Problem, was ich hier bei vielen Christen sehe, weißt, die sind so Larifari, ja, Halleluja. Und dann, sie haben auch keine Substanz, nicht die Herrlichkeit Gottes ergriffen. Sie waren nicht auf dem Berg der Verklärung. Sie haben nicht gehört über den Ausgang der Dinge, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und da fallen sie wieder ab. Da kommen Schwierigkeiten, sind sie wieder erschüttert. Da müssen zu viel kämpfen, werden sie schwach. Weißt du, aber wenn du an diese lebendige Hoffnung hast, kann dich nichts und niemand verhindern, aufhalten, blockieren, kann dir niemand schaden, niemand dich von der Liebe Gottes trennen. Du bist so verquickt und verbunden mit dem Herrn. Du hast so eine Hoffnung. Nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Leute, was, Teufel, was willst du da anwenden? Ich werde in den nächsten Tagen darüber mehr sprechen. Du musst in den nächsten Gottesdiensten kommen. Denn wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist so stabil und der Teufel hat Angst vor dir. Ich sage dir ein Geheimnis und ich möchte in den nächsten Tagen ein paar Geheimnisse verraten. Weißt du, wer nur an Jesus aus diesem Diesseits glaubt, ja, der heilt ein paar Kranke, der hilft da und macht das ein bisschen. Nein, das ist viel zu wenig. Das ist ein billiger Jesus. Wir haben einen Jesus, der über das Grab hinaus, über den Tod hinaus alle Macht hat. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erde und unter der Erde. Wie dieses Diesseits. Verstehst du? Ich glaube nicht nur an dieses, sondern ich glaube an einen Gott auch fürs Jenseits. Für das Bewusste und für das Unbewusste. Für das Sichtbare und das Unsichtbare. Denn wir bestehen nicht nur aus dem Sichtbaren. Was du hier siehst, das bin ich gar nicht. Verstehst du? Das ist nur mein Gehäuse. Verstehst du? Da steckt noch viel mehr drin in diesem Gehäuse. Verstehst du? Das ist nur das Äußere. Und deshalb, Gott liebt dich komplett mit Haut und Haaren und Knochen und mit dem Unsichtbaren, was in dir ist. Die ersten Christen, für sie war Jesus die Lebenshoffnung, die Lebensquelle, aus dem haben sie geschöpft. Sie waren nicht verzweifelt, sie waren nicht mutlos, sie konnten nichts auffressen. Wenn das nicht klappte, dann sagten sie, wir gehen weiter auf der Seite. Und wenn sie merkten, hier in Kleinasien, die Leute hören uns nicht mehr zu, dann ziehen wir halt um. Also die sind nicht so versessen, hier muss ich bleiben auf alle Ewigkeit, nein. Und dann träumen sie, der mazedonische Mann kommt herüber und hilft uns. Also ist es gefährlich, Visionen zu sehen, wenn du dich nicht auskennst. Und Paulus hat sich wahrscheinlich nicht ausgekannt in Visionen in diesem Fall. Weißt du, dieser mazedonische Mann, komm rüber und hilf uns. Und dann heißt es, und wir bestiegen so ganz schnell unser Schiff, weil er von der Tracht erkannte, dass es ein Grieche ist, ein Mazedonier. Wir müssen nach Mazedonien, nach Griechenland. Und dann kommt er hin, was trifft er? Nur Frauen. Die Lydia ist die erste Frau, die dort getauft wird. Die haben nicht einmal eine Synagoge in Philippi, wo der dort ankam. Die Frauen versammeln sich am Wasser und dergleichen. Keine Männer, nur Frauen. Der einzige Mann, der dem Paulus begegnet, war der Kerkermeister. Und der hat ihn ausgepeitscht. Wenn er das gewusst hätte, wäre er nicht so schnell gerast. Verstehst du? Gut, dass er nicht gesehen hat, dass es ein Gefängniswärter war. Aber er war ein mazedonischer Mann. Und erst dann, als dieser Mann sich bekehrte, entstand dort eine Gemeinde. Weißt du, der hat die Christen aufgenommen, die zwei Brüder aufgenommen, Paulus und Silas, und ließ sich gleich taufen. Und er und sein ganzes Haus, weißt du, zu einem römischen Haus, da sind nicht nur vier, fünf Leute, oder die Kleinfamilie, was wir haben, da sind etwa 120 Leute in der Regel gewesen. Das war ein ganzer Quadrat, das war ein ganzer Staat für sich selbst. Ja, er und sein Haus ließen sich taufen, weil sie Christus angenommen haben, weil sie glaubten. Und ja, die Gemeinde, und diese Gemeinde hat Paulus später unterstützt. Du siehst, wie Gott manchmal arbeitet. Aus einer hoffnungslosen Situation, er macht eine Gemeinde der Freude. Paulus schreibt an die Philipper immer wieder, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dort hat es angefangen, als er im Stock war, er und Bruder Silas, und dann nachts Halleluja gesungen haben, im Gefängnis. Die Freude am Herrn. Mein Thema ist den ganzen September, Harmonie mit Gott. Verstehst du, wenn du Frieden und Freude in Gott hast, dann bist du fröhlich, lustig, ausgelassen, entspannt, entkrampft. Und du hast Hoffnung. Und Paulus hätte nicht im Gefängnis gesungen, wenn er keine Hoffnung gehabt hätte. Er wusste, Macht liegt im Singen. Macht liegt im Loben. Macht liegt im Danken. Macht liegt einfach in der Anbetung Gottes. Und weißt du, wenn du nicht diese Hoffnung hast, die Hoffnung auf den lebendigen Gott, wirst du vieles nicht machen. Aber Paulus wusste, wenn wir jetzt um Mitternacht singen, da werden die Wände wackeln. Da hat er diesen festen Glauben. Die ersten Christen, weißt du, in der Hoffnungslosigkeit, dem Tod im Angesicht, haben sie das Leben proklamiert und den Herrn gepriesen. Du brauchst göttliche Lösung für dein Leben. Also nicht das Negative hat dich im Griff, sondern der Herr. Und deshalb, ob du im Stock bist oder nicht, du preist den Herrn auch, wenn du keine Luft kriegst. Dann brumm's halt. Ja, dann preist den Herrn. Wenn wir uns Gott anvertrauen, dann überlässt Gott uns nicht mehr den Menschen. Wenn wir uns in Gott fallen lassen, Paulus und Silas in jener Nacht, die haben Gott gelobt und gepriesen. Und dann bist du nicht mehr selber, verstehst du? Dann Paulus und sein Gesang, die haben nicht so gezwitschert, dass die Wände eingebrochen sind und dass die Erde bebte. Aber die Macht Gottes, die Engel Gottes kamen mit hinab in das Gefängnis. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus. Sie haben Hoffnung gehabt, wenn wir loben und preisen, ist Gott da. Wenn zwei über Gott reden, sagen die Juden, ist Gott dabei. Verstehst du? Wo zwei oder drei eins werden in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und was sie bitten werden in meinem Namen, das wird passieren. Du kommst aus deinem Stock, aus deinem Gespann nicht raus, es sei denn, der Herr befreit dich. Jesus und sein Anliegen war, dass er die Menschen frei macht, zurechtbringt und das gibt, was die Menschen ihnen genommen haben, geraubt haben. Hier in Matthäus Kapitel 7 lese ich gerade. Kapitel 7, Vers 9, da heißt es, wer von euch Menschen würde, wenn ihm sein Sohn um Brot bittet, ihm einen Stein dafür anbieten, oder wenn er ihn um Fisch bittet, ihm eine Schlange anbieten würde, wenn aber ihr schon, wo ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Geist Gottes geben, die ihn darum bitten. Es ist Hoffnung, bitte. Weißt du, wir beten auf Hoffnung, dass Gott uns hört. Wenn ich hier bete, ich bete nicht zur Decke, ich bete nicht im Lautsprecher, ich bete zu Gott. zu einer ganz anderen Realität, die ich gar nicht sehe, die ich gar nicht verstehe, die ich gar nicht fassen kann. Mein Hirn kann die Größe Gottes nicht fassen, die das ganze Universum hält. Weißt, du hast Urvertrauen, das ist die Hoffnung. Ich habe Urvertrauen. Urvertrauen in Gott. Ich bin sein Kind. Und wenn ich ihn etwas bitte, wird er mir keinen Stein geben und keine Schlange. Er wird mir was Reelles geben, das, was ich brauche und gebrauchen kann. Den meisten Menschen fehlt dieses Urvertrauen. Lass den Heiligen Geist in dein Leben hinein und plötzlich kannst du vertrauen, kannst du kindlich glauben. Kannst du, so wie ein Kind am Vater, an der Hand des Vaters, Papa, ich will Eis, und der Vater verspricht, und dann wird so lang der Vater gepiesackt, bis er Eis dem Jungen kauft oder dem Mädchen. Du brauchst die Urgeborgenheit, du darfst wissen, weißt du, der Herr ist für mich, er ist mein Problemlöser, mein Helfer in der Not. Einfach dieses in Gott geborgen sein, das ist Hoffnung. Das kann ich auch niemand erklären, wie das funktioniert. Hoffnung kannst du nicht erklären, Glauben kannst du nicht erklären, du kannst die geistlichen Dinge überhaupt nicht erklären. Du brauchst dazu den Heiligen Geist, um das zu verstehen, zum Entschlüsseln, zum Entziffern. Psalm 71, Vers 3, da heißt es, vertraut auf den Herrn für immer, denn Gott ist ein ewiger Fels. Vertraut dem Herrn für immer. Fang einmal Gott zu vertrauen, wenn du gelernt hast, Gott in kleinen Dingen zu vertrauen, für ein paar Kleinigkeiten zu glauben. Und ich rate dir, fang an mit kleinen Dingen. Fang nicht an mit gleich, errette mein Haus. Nein, lieber Gott, lieber ein paar Kleinigkeiten, errette mich, hilf mir da oder hilf mir beim Kopfschmerzen. Dein Glaube sollte, Willi sagt es immer wieder so schön, dein Glaube soll so groß sein wie eine Aspirintablette. Wenn du an eine Aspirintablette glauben kannst, verstehst du, dass du, wenn die schluckst, dass die hilft. Deshalb, dann kannst du auch an Gott glauben, an diese Aspirin-Tablette Gottes. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist ein ewiger Fels. Gott lässt dich nicht untergehen. Gott rettet dich. Du brauchst jemanden, der dich bedingungslos liebt, der dich ja, grenzenlos liebt, auch wenn du keine Leistungen bringst. Weißt du, das ist die Hoffnung. Ich muss vor Gott nichts leisten. Ich muss nichts beweisen. Jetzt. Ich bin stark. Nein. Gott liebt die Schwächlinge. Ja. Die wirklich nichts. Davor hat nicht was nicht funktioniert. Jetzt muss ich wieder dieses Ding nehmen. Wir müssen irgendwann noch unsere Sachen regeln, dass irgendwas in der Luft, irgendwo eine Störung. Ja, und es gibt in unserem Leben öfters Störungen. Weißt du, das muss man damit leben. Da geht die Welt nicht unter. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du in jeder Situation fertig. Du löst die Dinge des Lebens, weil du Gott Vertrauen hast. Das geht weiter. Ich kann ohne Lautsprecher sprechen. Verstehst du? Bin nicht auf den Lautsprecher angewiesen. Ich kann laut genug sprechen. Aber um den Leuten, damit sie im Internet die Andachten hören können, um deren Willen möchte ich Lautsprecher sprechen. Aber sonst, du glaubst gar nicht, ich predige viel intensiver. Wie ein Wasserfallprediger. Verstehst du? Da kann ich donnern. Und hier muss ich natürlich vorsichtig sein. Gott weiß es. Gott ist unser Vater, er ist unser Übervater und er ist väterlicher als irgendein Vater auf dieser Welt sein kann. So viele Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zum Vater, aber Gott ist unser Vater. Jesus sagt, wenn ihr betet, sprecht unser Vater, mein Vater. Sei ganz persönlich. Er ist der helfende Vater, der heilende Vater, der helfende Vater, der segnende Vater, der dienende und der alles ordnet. Der Vater, der dir Recht verschafft. Er ist dein Vater. Dir zugewandt, der dich, ja, für dich eintritt, der barmherzig ist und gnädig ist. Er befreit dich von deinen Todesqualen, von deinen Problemen. Er entlastet dich. Das ist dein Vater. Mein Vater hat Brot die Fülle, hat der verlorene Sohn gesagt. Und ich gehe nach Hause. Das war seine Hoffnung. Er wusste nicht, wie er ankommt. Aber er wusste, mein Vater hat's. Mein Vater ist's. Mein Vater kann's. Hoffnung setzt immer eine Autorität voraus, dass du weißt, der hat's, der ist. Für den Kranken ist der Arzt die Autorität. Für uns ist Gott die Autorität, die absolute Autorität. Er hat das letzte Wort.
Und wenn ich Probleme habe, ich werde nicht zu Menschen rennen. Ich werde nicht Menschen anbetteln. Helfen Sie mir, geben Sie mir, unterstützen Sie mich. Nein, ich sage dem himmlischen Vater, er hat Gold und Silber, er hat alles, was wir brauchen. Und er gibt es zur Zeit, wenn wir es nötig haben. Und er gibt genug, so dass wir keinen Mangel haben. Denn der Herr sagt, ich bin dein Hirte, dass dir nichts mangelt, dass dir nichts fehlt, dass du alles hast, was du brauchst. So, der Herr, diese Hoffnung hat Gott in uns hineingelegt. Wir tragen das Monogramm Gottes, ob wir bewusst sind oder nicht. Wir haben einen Vater. Und ich möchte den Menschen auch Mut machen, ob sie jetzt Christen sind, Moslem sind, Buddhisten sind oder Hindu sind, betet. Ruft zu Gott. Egal wie euer Gott heißt, verstehst du? Rufe zu dem Herrn und er wird euch antworten. Denn Gott, weißt du, wir nennen Gott, aber ist Gott wirklich Gott? Verstehst du, er ist das oberste Wesen des Universums. Was ist Gott überhaupt? Verstehst du, er hat den Namen zurückgelassen, Jesus. Und seitdem, wir wissen von Gott viel mehr über Jesus, als was wir sonst über den religiösen Gott, Gott Jehova, Gott Allah oder Gott, was weiß ich, wie sie alle heißen mögen. Rufe zu dem Herrn. Herr, 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 Herr. Und du musst nur den Namen des Herrn anrufen. Den Namen des Herrn anrufen, dann wirst du gerettet werden. Und meine Botschaft ist auch, weißt du, selbst in der Hölle, wenn du in der Hölle wärst und könntest noch den Namen Jesus buchstabieren, J-E-S-U-S, du wirst gerettet. Rufe an den Namen des Herrn und du wirst gerettet. Das ist Hoffnung. Und ich möchte diese Hoffnung sogar Menschen, die verloren gehen, auch zurufen. Ruf den Namen des Herrn an, egal wo du bist. Ich habe euch die Geschichte, glaube ich, schon erzählt. Da ist ein Junge, der ist von zu Hause ausgebüxt, in die Fremde gegangen, sich an einem Schiff angeheuert irgendwo und hat dort als Schiffsjunge gearbeitet, über die Meere gefahren. Und er musste oben da im Korb sitzen und bei diesem Segler, verstehst du, die Wellen, die tobten damals auf dem Meer und er war da drin und irgendwie rutscht er aus und fällt. Und die Mutter hat gesagt, Junge, wenn du auch nicht an die Bibel glaubst, wenn du auch die Bibel nicht liest, da hat die Bibel nicht mal mitgenommen und sagt, Mutti, diesen Schmarrn brauche ich nicht. Aber dann hat die Mutter gesagt, Junge, wenn du Schwierigkeiten hast, bete. Wenn du Schwierigkeiten hast, bete, egal wie. Und er fiel runter. Und der wäre, dieser ja, Passagier wäre über Bord gegangen. Der fiel runter. Der rief nur, Herr! Und in dem Moment krallte sich irgendwo fest. Herr! Und er wurde gerettet. Und du siehst, ruf den Namen des Herrn an. Das ist meine Botschaft, auf was ich dir weitergeben möchte. Er wird dich erretten. Er wird dir helfen. Er wird dich rausbringen aus der Patsche, wo du drin steckst. Ruf den an. Fang an zu beten. Ob du glaubst oder nicht. Weißt du, du musst nur eines wissen. Er ist der daseinende Gott. Er existiert. Er ist hier. Mehr brauchst du nicht. Und gebrauche diesen Namen des Herrn. Und du wirst erstaunt sein, verblüfft sein, wie dann die Sache ausgeht. Rufe den Namen des Herrn an. Weißt du, und zwar solange du lebst. Solange du hier bist. Wenn du tot bist, kannst nicht mehr. Das ist zu spät, aber jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist es möglich. Gebrauche diese Möglichkeit, auch wenn deine Situation noch so verfahren ist. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Weißt du, dass dir gar nicht an Hoffnung fehlt. Du kannst immer hoffen. Wir kommen durch, wir kommen raus. Uns wird geholfen. Wir werden geheilt. Du kannst alles aufgeben, aber gib die Hoffnung nicht auf, dass sich mit dir Dinge verändern können. Bau eine Beziehung zu Jesus auf. Weißt du, nimm diese von Gott geschenkte Hoffnung, die er dir gibt, was du jetzt hier auch hörst, diese Predigt. Deine Seele bekommt eine Verstärkung durch Jesus und den Heiligen Geist. Du bekommst so eine Verstärkung. Weißt du, du wirst motiviert. Paulus schreibt an die Philipper, da wo dieser Kerkermeister herkommt, schreibt ein paar liebe Zeilen, Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist im Himmel, nicht in Rom und nicht in Berlin und nicht wo sonst wo. Unser Bürgertum ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus, unseren Heiland, erwarten, der unser Leib von der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit seines Leibes in der Herrlichkeit und dergleichen, die durch seine Kraft hier an uns wirksam ist. Und dann erst sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Also, wenn Gott an uns arbeitet, da ist Hoffnung für uns. Da ist Hoffnung für uns. Der hilft dem Rest unseres Daseins. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir den Unterdrücker abwimmeln. Hier 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, ist das schön, wie wir angesprochen werden. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Also, jetzt sind wir Menschen. Jetzt sind wir Erlöste. Jetzt sind wir Wiedergeborene. Aber wir wissen gar nicht, was ich sein werde. Was du sein wirst. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, heißt es hier, wir werden ihm gleich sein oder gleich werden, denn wir werden ihn sehen, wer er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, jeder, der diese Hoffnung hat, dass er ihn sehen wird, dass er einmal, ja, vor Gott steht und dass er als Heiliger von Gott aufgerufen wird, als, ja, vor Gott in der Gottes Gegenwart tritt, jeder, der solche Hoffnung hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Wir reinigen uns jetzt eigentlich all diese Dinge, Krankheit, Kämpfe, Stress, all das, was hier in unserem Leben passiert, ist nur zu unserer Reinigung. Wir werden hier gereinigt vor diesem ganzen, ja, dunklen Stellen unseres Lebens. Wir putzen uns im Irdischen, aber wir sollten uns viel mehr im Geistlichen putzen lassen, abstauben lassen und nicht so sehr mit unseren Äußerlichkeiten beschäftigt sein, sondern mit den Innerlichkeiten, mit dem Inneren in unserem Leben. Jeder, der solche Hoffnung hat, reinigt sich. Weißt du, du hilfst deinem Geist und du hast Schmerzen und Krankheiten sind nichts anderes wie die Sprache des Körpers. Der Körper schlägt Alarm. Leute, ihr überfordert mich. Geist, du überforderst mich. Seele, du überforderst mich. Tritt langsam, tritt kürzer. Der Mensch lebt nicht, wenn er, was weiß ich, 1000 Häuser hat. Der Mensch braucht nur ein Dach über dem Kopf. Das ist schon ausreichend. Nur ein Schnitzel, er kann nicht gleich 10 essen, dann platzt er. Weißt du, nicht so habgierig sein. Der reinigt sich und die Krankheit sagt es langsam, 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 langsam. Der hilft, dass deine Seele wieder zu sich kommt. Weißt du, der Heilige Geist zeigt dir, unterstütz lieber das Werk Gottes oder diene anderen Menschen. Nur Menschen, die Hoffnung haben, die harren auch aus, die stehen durch, die ertragen, die verkraften alles. Hoffnung gibt Kraft. Die Hoffnung auf das Ziel gerichtet. Wir leben vom Ziel her. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst, vom Ziel her. Verstehst du, ich bilde mir nicht was ein. Nein, ich lebe auf das Ziel zu, für die Sache, das ist mein Ziel. Ich möchte Jesus sehen, Jesus erreichen. Und jeder, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Hoffnung, Römer Kapitel 5, Vers 5. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Wir wären die Ärmsten, sagt Paulus dann weiter im Korintherbrief, wenn wir keine Hoffnung hätten. Und du siehst, und ich erlebe immer wieder Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die sterben in Frieden. Die sterben in Frieden. Es ist ein anderes Sterben, ob jetzt jemand als gottloser Heide und Ungläubige gelebt hat und geflucht hat, oder ob er Gott gelobt hat, der geht in Frieden heim. Der wird von den Engeln Gottes heimgetragen. Und sein Leben verläuft total anders. Wir haben in der Bibel eine Geschichte von Lazarus, armen Lazarus und reichen Mann. Beide sterben. Beide müssen in die Ewigkeit, damit keiner verschont. In meiner Bibel heißt es, und Gott hat dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und dann steht er vor Gott. Und wir sehen die Geschichte von diesem Lazarus. Der wird den Arm am Schoß getragen. Der ist zufrieden, der ist glücklich, weil er hier auch glücklich war. Der war hier auf dieser Erde auch als armer Hund. Entschuldigung. Seine Wunden wurden von Hunden geleckt. Er lebt unter den Hunden. Wahrscheinlich, die sich vor diesem guten Gutsbesitzer sich rumtrieben. Die Hunden haben seine Wunden geleckt. Und jetzt ist er bei Gott. Dieser arme Mensch ist jetzt bei Gott. Und dieser Reiche, dieser Multimillionär und Milliardär, der stirbt, der sich in Purpur gekleidet hat, die ganze Zeit herrliche Tage lebte, bedient wurde, ständig unterhalten wurde, der stirbt auch. Und was hat er? In der Ewigkeit leidet er Pein. Da werden plötzlich die Rollen vertauscht. Das, was er nicht gehofft hat, dass es passiert. Und der andere, was er gehofft hat, Lazarus heißt, Gott, er vertraut Gott. Dass er plötzlich sieht er den Trost. Und dann will dieser reiche Mann, schickt den Lazarus, dass er meine Lippen benetze. Ich leide Pein. Ich leide Pein. Die Rollen werden vertauscht. Und so manche wird dann erschrecken, wenn er in die Ewigkeit kommt. Wo ist das und wo ist das? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Luxus? Wo ist mein Vergnügen? Verstehst du? Der wird enttäuscht sein. Das wird alles gar nicht geben. Im Himmel gibt es kein Geld. Das sind die Straßen aus Gold. Die Herrlichkeit Gottes ist dort. So, Hoffnung. Täusch dir nicht. Lass dich nicht täuschen von materiellen Dingen, denn das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare kommt. Deshalb, egal was du jetzt durchmachst, nach jedem Winter gibt es einen Frühling. Nach jedem Winter gibt es einen Frühling. Das ist die Zukunft, du sollst es wissen. Immer wieder gibt es einen neuen Anfang. Komm aus deinem Ghetto der Hoffnungslosigkeit heraus. Trenn dich von dem Geist der Hoffnungslosigkeit. Gott will dich mit dem Heiligen Geist füllen. Und der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist und gibt dir Hoffnung und Trost. Erwarte das Unerwartete, das Besondere. Erwarte, dass Gott dich erhöht. Erwarte, dass Gott eingreift in deinem Leben. Erwarte das Besondere. Und weißt du, wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, du wirst schon erfüllt mit der Freude und dem Frieden Gottes. Das sagst du Gott. Danke, danke, danke. Ich werde nie vergessen, in Kreuzberg, in unserer Gemeinde, da, wir haben angefangen, da kam jemand da aus Lichtenrade oder woher auch immer, ein dicker, fester, korpulenter Mensch, und die Herrlichkeit Gottes war so gewaltig da, und er steht da, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Verstehst du? Gott hat ihn so gesegnet, der konnte es nicht mehr fassen, dass der Segen Gottes so groß schon hier zu irdischen, im irdischen Leben sein kann, dass man fast platzt. Die Herrlichkeit Gottes so mächtig und so stark. Erwarte eine Erquickung in deinem Leben. Erwarte, dass das Unerwartete geschieht. Herr, segne mich. Und Gott fängt an zu segnen. Weißt du, was er macht? Die Liebe Gottes wird dein Herz ergreifen. Plötzlich kannst du die Welt ganz anders lieben. Für mich persönlich, als ich den Herrn erlebte, der Herr zu mir in meinem Leben kam, ich habe plötzlich die Bäume anders gesehen, die Vögel haben anders gezwitschert. Ich weiß nicht, ob mein Gehör anders wurde, aber egal, was da passierte. Aber auf jeden Fall, die ganze Welt war total anders. Die war total anders. Und genau das ist, wenn der Heilige Geist in dein Leben reinkommt, dann sind die Dinge, das dir so wichtig war, belanglos. Und die Dinge, die so, ja, unwichtig gewesen sind bis jetzt, die sind plötzlich wichtig. Plötzlich sagst du, ich brauche das, ich muss das haben. Hoffnungslose Menschen sind, weißt du, die kleben an alle möglichen, die halten sich fest, aber der Mensch, der Hoffnung hat, der schaut nach oben, der erwartet von oben seine Hilfe, von oben seine Kraft. Der guckt nicht, wenn es um die Zukunft geht, in die Kristallkugel oder sonst wo. Nein, der schaut auf den Herrn und er sieht, der kommt, mein Erlöser kommt. Die Hoffnung, gib deine Hoffnung nicht auf. David Livingstone, als er Afrika durchquerte und am Sambese-Fluss kam, er hat seine Mamelucken stehen gelassen und hat gesagt, bleibt hier, ich muss jetzt Geld sammeln, ich muss nach London wieder zurückfahren. Also mir gehen die Mittel langsam aus und ich kann euch als Träger nicht mehr bezahlen, bleibt hier und warte. Und diese Mamelucken sind geblieben und die Ureinwohner oder die Bewohner der Gegend sagten, weißt du, den Weißen darfst du nicht vertrauen, die Weißen sind Lügner, die versprechen und halten nichts. Waren sie auch, sind viele auch so enttäuscht worden und so weiter. Aber diese Mamelucken sagten, unser Vater Livingstone ist nicht so. Der wird, was er sagt, wird er tun, es sei denn, er stirbt. Er wird kommen. Und das sind Wochen, Monate, sogar über ein Jahr vergangen und er ist nicht gekommen. Und die Leute haben sich schon lustig gemacht, ja, ihr seid ja alle belogen und um eure Hoffnung beraubt. Der wird nicht mehr kommen. Und eines Tages hören Sie ein merkwürdiges Geräusch, was Sie am Sambese-Fluss noch nie gehört haben bisher. Duck, 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 duck. Dann kommt ein Dampfer angefahren. David Livingstone kommt mit einem Dampfer den Sambese-Fluss hinauf und so weiter. Und als er dann aussteigt, sagt, dann schreien die Mamelucken, unser Vater lügt nicht. Was er sagt, das hält er. Und genau das Gleiche ist mit Gott. Unser himmlischer Vater hält, was er verspricht. Er ist treu und wahrhaftig. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Frieden und so weiter. Mit Freude, mit der Hoffnung und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist alles in diesem Paket schon enthalten. Die göttliche Hoffnung ist der feste Grund. Die Pläne Gottes für unser Leben, die geben uns Hoffnung. Gott hat einen Plan. Für dein Leben hat Gott einen Plan. Du wirst geboren, bist kleines Kind, bist ein Jüngling, bist dann erwachsen, bist dann älter und so weiter. Nach diesem Gesetz läuft dein Leben ab. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dann reifst du, dann lernst du. Weißt du, wir sind nach Gottes Plan ausgelegt. Wir sind ausgelegt nach Gottes Plan. Ob du es glaubst oder nicht. Jeder einzelne Mensch, egal ob er, wo er wohnt, wo er ist, finde wieder deine Hoffnung. Gott hat einen Plan für mein Leben. Auch mit dem Alter. auch mit der Jugend, auch mit dem Midlife, auch mit den ganzen Midlife-Krisen. Gott hat einen Plan. Weißt du, wir gehen durch das Leben wie in einer Pflanze, wir reifen, wir wachsen, wir bringen Frucht oder auch nicht. Verzweifle nicht, wenn es manchmal nicht so wird in deinem Leben. Gott hat eine Bestimmung auch für dein persönliches Leben. Entdecke den Plan Gottes. Entdecke, wie Gott dich führt. Und ich sage dir nicht, das, was jetzt hier ist, was du jetzt erlebst, ist das Endgültige. Das Endgültige kommt. Wir haben vom Rieke ein schönes Buch draußen, das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch. Du solltest das Buch lesen, wenn du kurz vor dem Sterben stehst. Oder vor der Ewigkeit. Und wir stehen alle vor der Ewigkeit. Irgendwann mal werden wir drüben sein. Und das Schönste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ja, erwarte für dein persönliches Leben das Beste, das noch kommt. Wir sind noch nicht verloren. Auch wenn deine Situation vielleicht hoffnungslos ist. Weißt du, Gott kann dich wieder auf die Beine bringen. Und ich habe schon solche Fälle erlebt, wo Menschen entlassen worden sind vom Krankenhaus, alles ist verloren. Und dann haben die Leute gebetet, geglaubt und gesagt, nein, und er oder sie kann nicht sterben, Gott wird ein Wunder vollbringen und Gott tut dann irgendwo ein Wunder. Wir können Gott nicht zwingen, Wunder zu tun. Aber es liegt in seinem Rahmen. So, alle meine Hoffnungen liegen in Gott, bei Gott. Weißt du, er ist es. Und deshalb in Joel Kapitel 4, Vers 16, wir sollen unsere Zunge im Zaum halten, denn Gott ist unsere Hoffnung. Wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst, du bringst dich in ein Unglück. Verstehst du? Du solltest deine Zunge im Zaum halten und nicht dumme Sachen reden, sondern nur in Übereinstimmung mit Gott. Gott sagt, ich will, dass du lebst und meine Taten verkündigst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder bei Gott ist alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und wir sollten nicht negativ reden. Ich kann nicht, ich will nicht, ich schaffe nicht. Weißt du, das ist dein Tod. Rede positiv. Bekenne positiv. Hab Hoffnung auf den Herrn. Und je größer die Herausforderung ist, desto größer wird eines Tages dein Sieg sein. Im Psalm 39 betet David, ich will achten auf meine Wege und dass ich mich nicht versündige mit meiner Zunge. Und ich will meinen Mund einen Zaum anlegen, ein Schloss, ein Riegel. Und immer wieder, er wiederholt es, ich will meine Zunge in Zaum halten. Ist so wichtig, red nicht negative Dinge. Hiob hat seinen Geburtstag verflucht. Aber wäre ich bloß nicht geboren, oder Jeremia. Und deshalb plärrten sie die ganze Zeit. Deshalb ging es ihnen dreckig. Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Vertraue auf den Herrn. Gott weiß, warum er dich auf diese Welt gebracht hat. Und hör auf zu jammern. Hör auf, auch in deinem Leben zu sagen, ja, aus dem und jenem wird nichts mehr. Nein, Gott hat mit jedem einen Plan. Und wenn wir die Menschen aufgeben, Gott fängt an. Gib nicht auf. Wisse, Gottes Timing. Gott arbeitet immer im richtigen Moment. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Gib die Hoffnung nicht auf. Warte, bis er handelt, bis was passiert, bis was geschieht. Na, daraus wird nichts. Wer weiß es? Wer weiß es? Du weißt es nicht, aber Gott hat ganz andere Pläne. Du musst nur Geduld haben. Der Hiob sagt in Kapitel 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er sich als Letzter aus dem Staub erhebt und so weiter. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, als dann werde ich von meinem Fleisch los und Gott schauen. Und ich sage dir, wenn du einmal tot bist, deine Krankheit nimmst du nicht mit. Deine Schwierigkeiten nimmst du nicht mit. Deine Sorgen nimmst du nicht mit. Deine Dummheit nimmst du auch nicht mit. Verstehst du, du nimmst überhaupt nichts mit von diesem Leben. Weißt du, du bist erlöst. Und hier, ja, ich werde ihn schauen, Gott schauen, werde von meinem Fleisch los, denn ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen, ohne ihn fremd zu sein. Und jetzt schmachten meine Nieren, meine Gefühle, Nieren ist ein Zeichen für Gefühl und so weiter. Jetzt schmachte ich darüber, jetzt bin ich mit voller Geschwüre übersät. Und während er so voller Geschwüre ist, preise den Herrn, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In deiner Krankheit, in deiner Not, in deinem Elend, rede positiv. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bekenne ihn. Weißt du, er spricht von der Auferstehung, obwohl er Jesus noch gar nicht gesehen hat, noch Jesus gar nicht da war. Lass uns aufhören zu jammern und zu klagen. Stattdessen lass uns anfangen zu bekennen, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Gott sagte zu Jeremia, die Zeit, ja, der Hoffnungslosigkeit wird zu Ende sein. Jeremia 32 und so weiter. Ihr werdet Äcker kaufen, Weinberge kaufen, Häuser bauen. Sagt doch nicht, jetzt ist alles zu Ende. Leute, wir fangen erst an, wo die anderen aufhören. Da fangen wir erst an. Er betet zum Herrn, dieser Jeremia, und sagt, jetzt, Herr, du erweist deine Gnade an vielen Tausend, du vergilst nicht nach den Missetaten unserer Väter. Weißt du, dem Herrn ist nichts zu schwer. Das ist die Hoffnung, wo die Menschen des Glaubens hatten. Die gaben sich nicht auf. Ja. Und ich denke, es ist so ganz wichtig, dass du das weißt. Weißt du, ja, der Antichrist kommt, 666. Was weiß ich, was die Leute alles auf Fiebern. Ja, also, naja, da kann ruhig kommen, der Antichrist. Aber nach dem Antichrist, ich sage dir, wer nach dem Antichristen kommt? Jesus Christus. Halleluja. Lass doch den Antichristen kommen, den falschen Propheten, den Teufel. Der König aller Könige, der Herr aller Herren wird kommen. Lass doch den kommen. Ich habe keine Angst vom Antichristen und ich werde deswegen noch nicht auswandern. Vielleicht könnte ich auswandern. Ja, Verwandte in Sibirien noch, verstehst du? Dort könnte ich auswandern. Aber ich werde nicht auswandern. Ich werde hier bleiben und ich werde warten, bis mein Heiland kommt. Halleluja. Preis Gott. Und er wird verschwinden. Und weißt du, wo der Antichrist verschwinden wird? Im Feuersee. Der Teufel wird im Feuersee verschwinden. Lies die Apokalypse, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Wohin werden wir gehen? In die Herrlichkeit. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Halleluja. Was für ein Tag wird das sein? Warum sind wir hier? Um zu kämpfen und zu siegen. Wir sind hier, um uns über unsere Erlösung zu freuen. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Das ist Hoffnung. Kopf hoch und nicht verzweifeln und verzagen. Werde dankbar, preis den Herrn. Weißt du, wir sind errettet und erlöst auf Hoffnung. Und die Hoffnung muss sich irgendwie ausdrücken, indem wir uns freuen. Wir rühmen uns der Hoffnung und der Herrlichkeit, wie Paulus an diese Römer schreibt. Wir rühmen uns der Trübsal, der Stand. Und was heißt es hier weiter, wenn ich Römer Kapitel 5 lese? Wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass Trübsal Standhaftigkeit wirkt und Standhaftigkeit wird Bewährung wirken. Und Bewährung bringt Hoffnung und Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist das Evangelium. Verstehst? Und erst nachdem die Hoffnung aufgegangen ist, kommt der Heilige Geist. Denke, Gott hat alles im Griff für mein Leben und lass dich nicht von Gefühlen leiten. Deine Hoffnung ist in Gott verankert. Das ist dieser feste Punkt. Selbst wenn die Welt zusammenbricht und untergeht, ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Heimat. Offenbarung Kapitel 21, wenn du das liest, das motiviert mich. 1-7. Und Gott wird abwischen alle Tränen von meinen Augen und deinen Augen auch. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Und Johannes, schreib alles auf. All diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und das kannst du dich selbst prüfen und solltest testen. Oder solltest du, wenn du mal in der Ewigkeit gehst, vor Gott stehst und sagst, hier, der hat es festgeschrieben. Schreibe fest. Und Gott sagt, ich bin das A und O, Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben aus der Quelle des Wassers, des Lebens umsonst. Und wer überwindet, wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Halleluja. Du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, wenn Gott alle Tränen abwischt. Da kriegst du neue Zähne, neue Augen. Da wirst du keine Brille mehr brauchen. Da, weißt du, deine Haare werden nachwachsen und du wirst schöne dunkle Haare haben. Schwarze Haare, was weiß ich. Oder blonde. Du wirst aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Angesichts all der Herrlichkeit, was dir begegnet und begegnen wird. Wir werden vor Begeisterung nicht mehr aufhören können und wir sollen jetzt uns schon freuen. Der Bruder, der bei mir mal ganze Woche gedient hat, der im Jenseits war, also im Koma war und tot war und dergleichen, der hat mir erzählt, er war Pastor, Baptistenpastor gewesen, kannte seine Leute, mit etwa 55 Jahren wird von Blitz getroffen und liegt im Koma. Und was er dort erlebt hat. Und er sagte, du wirst es gar nicht vorstellen, da kommt eine Schwester und sagt, Pastor, meine Zähne, die sind ganz weiß. Mein Mund ist voller Zähne. und er hat kein Gebiss. In Amerika konnten sich der Arzt, konnte damals zu der Zeit viele gar nicht so Zahnarzt leisten oder Gebiss leisten. Und da kommt ein anderer Bruder, der schreibt, Pastor, ich kann Fußball spielen. Der war Bein amputiert vom Krieg, verstehst du? Und der war auch im Jenseits drüben. Weißt du, all deine Körperteile, die du hier verloren hast, die werden dort ersetzt, ergänzt, verstehst du? Verstärkt das, was man dir ausoperiert hat. Du kriegst im Himmel wieder deinen Blinddarm und deine Mandeln. In aller Liebe. Ich übertreibe es dir nicht. Ich sage jetzt, weißt du, Gott hat alles, was Gott in dein Leben hinein installiert hat, das wird wieder sein. Und das, was du hier im Reich Gottes investiert hast, was du hier gegeben hast, das wirst du wiederbekommen. Halleluja, das wirst du wiederbekommen. Das, was dir genommen worden, was du hier verloren hast, das wird dir wieder erstattet. Denk an die große Gnade Gottes. Denk daran. Weißt du, dass Gott mit dir ist. Du hast Hoffnung. Ihr glaubt ja alle, dass wir nur 4 Evangelien haben in der Bibel. Markus, Johannes, Lukas und Matthäus. Aber ich sage, in meiner Bibel gibt es 5 Evangelien. Soll ich dir sagen, was? Du bist das 5. Evangelium. Dein Leben ist das 5. Evangelium. Du bezeugst, Jesus Christus ist in mir. Halleluja. Wir sind das 5. Evangelium. In aller Liebe. Gott steht zu uns. Er gibt uns Hoffnung. Er gibt uns Leben. Eine kleine Geschichte, und damit will ich aufhören. Eigentlich ein indisches Märchen ist es, aber in diesem Märchen steckt eine große Wahrheit. Da kommen 3 Schüler zu einem Meister und fragen, was alles, wenn alles hoffnungslos ist, auf was kann man überhaupt noch hoffen? Was gibt's zu hoffen? Und die kommen zu diesem Meister und fragen, und der Meister antwortet, immer gilt, haltet fest an der Einsamkeit, haltet Stand in der Einsamkeit, denn alle Hoffnungslosigkeit kommt aus der Angst vor der Einsamkeit und aus der Ungeduld. Da kommt alle Angst und alle diese Dinge. Und die Worte des Meisters waren dann den Schülern dunkel, unverständlich. Sie haben das nicht verstanden, was soll das und so weiter. Und dann gibt uns ein Zeichen, haben die Schüler gesagt, und dann haben sie ein Samenkorn bekommen. Jeder bekommt ein Samenkorn. Wenn das neue Leben kommen soll, muss das alte sterben, hat der alte Meister gesagt. Das Samenkorn muss in die Erde fallen. Und dann sind die 3 weggegangen, sind in ein Loch gestürzt und so weiter. Im Dunkeln dann fielen sie in eine Höhle und jetzt kamen sie nicht mehr raus und haben sich Gedanken gemacht, wie kommen wir hier aus dieser Höhle raus? Wir sind hoffnungslos. Wir sind hier hoffnungslos in dieser Höhle und wie kommen wir raus? Der eine hat versucht, aus seiner eigenen Kraft hochzuklettern und sobald er auf der Hälfte war, fiel er wieder runter und so weiter und er kam nicht raus und der andere hat sich wieder auch bemüht, irgendwie rauszukommen, aber sie kamen nicht raus. Und dann der eine, der Schwächere, der sagt, da, wenn die zwei nicht rauskommen, komme ich auch nicht raus. Also was mache ich? Ich gehe weiter in die Höhle, in diese Tiefe, in diese Dunkelheit. Und ja, und dann ist er da und irgendwie weiter sagt er, ich werde warten auf den Tod, aber der Tod wird nicht das Letzte sein. Er denkt noch an sein Samenkorn und dann kommt er an eine Lichtung in dieser Höhle, sieht er, wo es durch irgendeinen Spalt Licht reinscheint, auf halber Höhe. Und dann sieht er, ein paar Kräuter und ein paar, was weiß ich, so Wassertropfen, die runterfallen. Und dann steckt er sein Samenkorn in die Erde. So, und wartet jetzt Wochen, Monate, Jahre und vergehen. Die anderen weiß er nicht, wo die sind. Aber in dieser Einsamkeit, wo er jetzt ist, in dieser Hoffnungslosigkeit, wo er ist, seine Pflanze wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und wird zu einem großen Baum. Und an diesem Baum steigt er aus der Höhle raus. Hoffnungslosigkeit. Das ist die Geschichte in diesem Märchen. Aber gib dich nicht auf. Wenn dieser Samenkorn in die Erde fällt, nicht wenn er in deiner Tasche bleibt, sondern wenn es in die Erde fällt, dann gibt es Hoffnung. Auch wenn keine Hoffnung mehr da ist. Dieser Baum wächst. Gib Hoffnung. Martin Luther sagt, wenn ich wüsste, morgen kommt der Herr, die Welt geht morgen unter oder wie auch immer, was man ihm da gefragt hat, dann sagt, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Oder Apfelkern in die Erde stecken. Nicht nur Apfelbaum. Man muss erst mal den Apfelbaum haben, bis man den pflanzen kann. So, gib deine Hoffnung nicht auf. Und als dann dieser eine dann zum Meister kommt und dann sagt, gesagt habe ich das wohl, sagt der Meister, aber ich habe selber nicht einmal geglaubt, dass es so funktioniert. Ich habe es gesagt, verstehst du? Und dennoch, diese Hoffnung hat den Jungen oder diesen Schüler gerettet. deine Hoffnung rette dich. Gib dich nicht auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Hoffnung schenkst. Und diese Hoffnung ist durch den Heiligen Geist jedem vermittelt, der und wird vermittelt, der es haben möchte. Herr, und wir strecken uns aus, Vater, in Jesu Namen, wir packen es, wir greifen, wir erfassen es und wir gehen weiter. Herr, und wir möchten, selbst wenn wir ganz allein sind, so wie dieser eine Schüler dort, Herr, wir möchten alles tun und einfach diesen Samenkorn, das Wort Gottes in unserem Herzen aufgehen lassen, und das Wort Gottes bringt uns aus dieser Tiefe wieder heraus. Und er ruft eine Tiefe der anderen Tiefe zu. Halleluja, der Herr ist Gott, der Herr ist König und der Herr hat alle Gewalt. Gepriesen seist du, Herr. Amen.